Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Sie haben es eben erwähnt, dieser Termin ereilte mich plötzlich.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der wirkt heute Morgen selbst ein bisschen überrascht, dass er jetzt plötzlich den Forschungsgipfel eröffnen soll.
Aber Sie haben mitbekommen, der Bundeskanzler ist in Regierungsgeschäften, ganz konkret in Verhandlungen des Koalitionsausschusses. Und der liebe Gott ist ja ein humorvoller Mensch. Und deshalb ist das Motto dieses Forschungsgipfels 2023 auch das Motto des Koalitionsausschusses, nämlich Blockaden lösen und Chancen nutzen. Das Signal von hier aus ins Kanzleramt ist, glaube ich, auch deutlich angekommen.
Die Energiewende haben die Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Stifterverband und andere Organisationen zum Thema ihres diesjährigen Forschungsgipfels gemacht. Auf dem treffen sich die Spitzen von Forschung, Politik und Wirtschaft, um über Strategien für die Zukunft zu sprechen. Im Diskussionspapier der Leopoldina dazu stehen vor allem Ansagen an Wirtschaft und Politik. Für die Energiewende brauchen wir private Investitionen, wir brauchen die Rahmenbedingungen dafür und wir brauchen einen funktionierenden Emissionshandel. Aber was ist eigentlich mit der Forschung? Leistet die selbst auch ihren Beitrag? Die Technologien für effiziente Stromspeicher oder um massenweise Kohlendioxid aus der Luft zu holen, die könnten weiter sein. Darüber habe ich mit dem Mitautor des Papiers gesprochen. Robert Schlögel ist Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion und Vizepräsident der Leopoldina. Herr Schlögel, bremst der Forschungsrückstand die Energiewende aus?
Nein, im Augenblick nicht. Sie sind völlig richtig orientiert. Wir brauchen einige neue Technologien in Dimensionen, die wir uns heute nicht vorstellen können. Und da haben wir noch Aufgaben zu lösen. Aber insbesondere der Einsatz der erneuerbaren Energien und ihre Speicherung in stofflichen Energieträgern wird heute so weit beherrscht, dass wir die ersten 30 Jahre, die wir vor uns liegen haben, damit erledigen können. Die Frage, wie wir CO2 zurückgewinnen und möglicherweise auch etwas Nützliches daraus machen, das ist deutlich schwieriger, aber wir haben noch mindestens 2 Jahrzehnte Zeit, das zu lösen.
Woran hakt es denn bisher in der Forschung? Also warum haben wir nicht längst effiziente Stromspeicher? Im Papier nennen Sie unter anderem Wasserstoff und ähnliche Träger als Energiespeicher. Muss man jetzt auch sagen, das ist weder eine besonders neue Lösung noch eine besonders effiziente?
Da würde ich jetzt widersprechen. Wasserstoff ist erstens ist ja eine neue Lösung als Energiespeicher und zweitens ist es die effizienteste Möglichkeit, die wir haben. Sie ist deutlich effizienter als wie Mutter Natur Energie speichert. Die benutzt nämlich dazu Zucker und Fett und das ist viel schwieriger wieder zurückzuverwandeln. Der Wasserstoff ist nicht unser Problem. Auch der Transport des Wasserstoffs, außer man möchte unbedingt flüssigen Wasserstoff transportieren, ist auch nicht unser Problem. Die größeren Schwierigkeiten bestehen darin, diesen Energieträger in das heutige Energiesystem sinnvoll zu integrieren.
Das heißt, wenn es die nächsten Jahre nach Ihrer Meinung perfekt laufen würde, sagen wir nächste Jahre, Jahrzehnte, was würde dann in der Forschung passieren, was die Technologien für die Energiewende angeht?
Da muss man wieder unterscheiden. Ich glaube, die Speichertechnologien, sofern sie die Moleküle angehen, die werden sich gewaltig entwickeln, wenn die Nachfrage da ist. Die Grundlagen dazu sind gut gelegt, würde ich sagen. Auch da kann man noch Wesentliches verbessern, aber das ist kein Showstopper. Die wirklich großen Schwierigkeiten ergeben sich darin, dass nachhaltige Energiesysteme das Schließen der Stoffkreisläufe erfordern. Und das heißt, sowohl den Stoffkreislauf für Kohlenstoff zu schließen, als auch für alle mineralischen Stoffe, die wir in dem erneuerbaren Energiesystem brauchen. Und da gibt es noch erheblichen Forschungsbedarf.
In welche Richtung könnte es denn da gehen?
Ja, zum Beispiel die Isolierung von CO2 aus der Luft ist immer noch eine große Herausforderung. Und das Nutzen des CO2s, um es nicht als CCS in den Boden zu packen, was man in einem erneuerbaren Energiesystem nicht machen darf, weil es damit den Stoffkreislauf nicht schließt, das ist noch eine sehr schwierige Aufgabe. Und für mineralische Stoffe gilt das noch in viel größerem Maß. Also das Rückgewinnen von Stahl und Metall, das wir in irgendwelchen Gerätschaften brauchen, in die Elemente, ist eine sehr schwierige Aufgabe.
Was muss denn passieren, damit die Forschung in die Position kommt, auch zu liefern in den nächsten Jahren, Jahrzehnten?
Es muss zunächst mal erkannt werden, dass das wirkliche Forschungsaufgaben sind. Solange wir uns noch darum streiten, ob eine Energiewende rein elektrisch oder nicht rein elektrisch funktionieren kann, fehlen einfach die Motivatoren dafür. Und dann muss erkannt werden, dass die Forschung eine gewaltige Aufgabe darin hat, die richtigen Dimensionen zu schaffen. In den Grundlagen im Labor gibt es ganz viele tolle Ideen, wie wir diese Probleme lösen können. Aber nahezu alle, die ich kenne, sind einfach nicht skalierungsfähig. Und zu erkennen, welche von diesen Verfahren skalierungsfähig sind, das ist im Augenblick, glaube ich, der größte Bottleneck.
Das heißt, Ihrer Meinung nach verzettelt sich die Politik, indem sie über Verbrenner, ja, nein, brauchen wir Technologieoffenheit, debattiert und Sie sagen, die Politik sollte sich eigentlich besser raushalten?
Die Politik möge bitte aufhören, solche Diskussionen zu führen. Das betrachte ich als Mikromanagement. Denn weder wir noch die Politik kann beurteilen, was in den nächsten 30 Jahren wirklich passieren wird. Die Ziele sind definiert. Die Wege möge man bitte den Akteuren überlassen. So definiere ich Technologieoffenheit. Und dazu gehört auch, dass wir genügend Aufmerksamkeit dafür bekommen, wie wir die Forschung so organisieren, dass wir insbesondere das Skalierungsproblem lösen können. Und da gibt es viele auch organisatorische Schwierigkeiten.
Das heißt, es braucht mehr Geld, um Prototypenanlagen zu bauen zum Beispiel?
Die Frage, ob das mehr Geld erfordert, weiß ich nicht. Aber es müsste zum Beispiel viel leichter sein, dass die Industrie und die Forschung zusammenarbeiten können. Ich erwähne hier das Stichwort Beihilfegesetz.
Können Sie ein bisschen erläutern, worum es geht?
Es ist uns grundsätzlich verboten, ab einer bestimmten Größe eines Projektes mit der Industrie zusammenzuarbeiten, weil man natürlich dann den Verdacht hat, dass die Forschungsmittel in Wirklichkeit kommerzielle Interessen indirekt subventionieren. Aber umgekehrt ist es erforderlich, um Skalierungsfragen zu lösen, muss man in industriellen Maßstäben etwas produzieren. Und das erfordert am Anfang den Einsatz von staatlichem Geld, weil einfach das Risiko, dass diese Skalierung nicht funktionieren kann, viel zu hoch ist. Also der erste große Versuch, eine neue Technologie auszuprobieren, sollte man schon mindestens geteilt mit öffentlichen Geldern machen. Aber da gibt es sehr enge Grenzen, die nicht ausreichen, um die Skalierung zu überprüfen.
Das heißt, Sie hätten gerne das Beihilfegesetz geändert?
Ja, dringend.
Was erhoffen Sie sich denn vom Forschungsgipfel heute?
Also am wichtigsten ist die Erkenntnis, dass wir auf der einen Seite schon wissen, was wir die nächsten 20 bis 30 Jahre zu tun haben, dass aber im Augenblick die Politik ihrer Aufgabe nicht nachkommt, ein vernünftiger Regisseur dieser ganzen Aufgabe zu sein. Sie mischt sich viel zu sehr in die Details ein und weiß dann nicht so genau, ob sie Schauspieler oder Regisseur oder Autor sein will.
Vielen Dank für dieses Interview.
Ja, gerne.
Identitätskrise bei der Politik, die gibt's, wenn's nach Robert Schlögel geht, Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion.